Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Bibelwort, das ich rausgesucht habe als Predigttext für diesen Gottesdienst, es steht im dritten Buch Mose im 25. Kapitel. Wir wollen hören auf die Verse 8 bis 12. Du sollst zählen 7 Sabbatjahre, 7 mal 7 Jahre, dass die Zeit der 7 Sabbatjahre 49 Jahre mache. Da sollst du die Posaune blasen lassen durch euer ganzes Land am 10. Tag des 7. Monats am Versöhnungstag. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen. Und es soll eine Freilassung ausrufen im Land für alle, die darin wohnen. Es soll ein Erlassjahr für euch sein. Da soll ein jeder bei euch wieder zu seiner Habe und zu seiner Sippe kommen. Als Erlassjahr soll euch das 50. Jahr gelten. Ihr sollt nicht säen und was von selber wächst, nicht ernten, auch was ohne Arbeit wächst, im Weinberg nicht lesen. Denn das Erlassjahr soll euch heilig sein. Vom Felde weg dürft ihr essen, was es trägt. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir danken, dass du uns für diesen Gottesdienst, für unser Leben, für unsere Nachfolge diese alten Anordnungen schenkst, die du damals dem Volk in der Wüste gegeben hast, für die Zeit, wenn sie ins gelobte Land kommen sollten. Wir wollen jetzt nachdenken in dieser Predigt eben über das Erlassjahr, was das bedeutet hat, was das auch für uns heute noch meint in unserem Glauben. Und damit wir das fassen können, damit wir das begreifen können, Herr, dazu brauchen wir deine Hilfe, deine Unterstützung. Und so wollen wir dich bitten für diese Predigt um deinen Segen, Herr. Segne du selber durch deinen guten Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wissen Sie, was das Wort jubeln bedeutet? Dann werden Sie jetzt alle sagen, ja, was jubeln ist, das wissen wir. Wer es nicht weiß, nächsten Samstag, wenn Leverkusen gewinnt, dann werden die Deutscher Meister werden. Dann können Sie bei den Fans und den Spielern sehen, wie so Jubeln aussehen kann. Wenn Sie Kinder oder Enkelkinder haben, die in den nächsten Monaten Abitur machen, dann werden Sie auch da auf der Feier erleben, was Jubeln bedeutet. Es passiert was ganz Großartiges und man jubelt. Also, was das Wort Jubeln bedeutet, weiß jeder von uns. Wissen Sie auch, wo das Wort Jubeln herkommt, wo es von der Herkunft seinen Stamm hat? Das dürften die wenigen wissen. Jubeln, was wir übrigens kennen halt auch im Jubiläum, oder wenn man sagt, wir sehen uns ja nur alle Jubeljahre mal, Jubeln hat seine Herkunft im Hebräischen. Da heißt dieses Erlassjahr, das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben, so wie es hier steht, das Shanat HaYovel, eben das Jahr des Jubel. Jubel ist das Widderhorn gewesen, das ist die Posaune, von der hier die Rede ist halt. Das Widderhorn, das geblasen wurde, alle 50 Jahre für dieses Erlassjahr. Und dann brach großer Jubel aus, die haben sich gefreut. Und da hat dieses Wort seine Bedeutung, weil es eben so selten war, alle 50 Jahre nur. Wir sehen uns nur alle Jubeljahre mal. Und eben das Jubeln, weil da was ganz Besonderes passierte eben bei diesem Erlassjahr. Da hat es seinen Grund. Und dem wollen wir jetzt nachgehen. Und warum wir auch Grund zum Jubeln haben, was dieser Text für unser Leben für eine Bedeutung hat. Ich habe den Text über die Predigt überschrieben, das Erlassjahr des Herrn. Oder man könnte auch sagen, das Jubeljahr des Herrn, das Gnadenjahr, das Halleljahr des Herrn. Und ich möchte 4 Punkte mit Ihnen und euch bedenken. Erstens über die Anordnung zum Erlassjahr, was das überhaupt gewesen ist. Zweitens über die materielle Herausforderung des Erlassjahres. Drittens über die geistliche Herausforderung des Erlassjahres. Und viertens über die Erfüllung des Erlassjahres. Über das Erlassjahr, das Jubeljahr, das Halleljahr des Herrn. Das Erste, die Anordnungen zum Erlassjahr. Noch bevor das Volk in das gelobte Land gekommen ist, hat Gott viele Anordnungen gegeben in der Wüste. Er hat ihnen gesagt, wie sie zum Beispiel mit ihren Häusern umzugehen haben, wenn da so ein Pilz, ein Aussatz dran ist, ganz banale Dinge vermeintlich, wie dann die Priester zu verfahren haben mit so einem Haus. wie man die Opfer zu verrichten hat, wo die Opferstätte sein wird. Aber es wird auch ganz viel Religiöses natürlich geordnet, wie die Feste im Jahr zu sein haben, die drei großen Hauptfeste. Und es wird auch etwas gesagt, wie der Sabbat zu halten ist, aber eben auch das Sabbatjahr. Alle 7 Jahre sollte Israel ruhen, 6 Jahre arbeiten und dann ein Jahr komplett ruhen. Aber eben, es sollte noch etwas ganz Gigantisches geben, wenn sie erst im Land sind. Alle 50 Jahre sollte es ein Erlassjahr geben. Das heißt, wenn 7 Sabbatjahre um sind, nach 6 Jahren gibt es mal ein Sabbatjahr, und quasi nach 49 Jahren, dann kommt das Erlassjahr. Das war was ganz Besonderes. Im Sabbatjahr arbeiteten die Israeliten nicht, beziehungsweise Gott sagte ihnen, ihr sollt nicht arbeiten. Und im Anschluss an dieses arbeitsfreie Jahr, nach 49 Jahren, kommt nochmal ein arbeitsfreies Jahr. Und zwar, wo nichts aufgesammelt werden darf von den Feldern. Gott verheißt in seinem Wort, ich werde euch die Jahre zuvor so versorgen, dass die Scheunen so voll sind, dass ihr das nicht braucht. Aber alle 50 Jahre müsst ihr das machen. Ihr müsst absolute Ruhe haben. Und an diesem Erlassjahr, wenn diese Posaune, wenn dieses Widderhorn erklingt, dann gibt es eine große Freilassung. Heißt hier, wir sollen eine Freilassung ausrufen. Alle Israeliten, die zu diesem Zeitpunkt sich selber in Schuldsklaverei gegeben hatten, also wer wirtschaftlich in Not gekommen war damals, da gab es ja noch kein Bankensystem und konnte die Schuld nicht bezahlen bei einem Schuldner, der wurde dann von seinem Schuldherrn, von seinem Sklavenhalter entlassen. Der musste ihn dann freilassen, so die Anordnung. Oder wenn jemand sein Land, was er von Gott ja bekommen hatte über seinem Stamm, wenn er das weggegeben hatte, auch das verschuldet hatte, dann wurde das aufgehoben. Dann musste das wieder zurückgegeben werden. Egal wie hoch der verschuldet war, im Erlassjahr wurde alle Schuld getilgt. Alles auf Null gesetzt. Da gab es von den Gläubigern keine Ansprüche mehr gegenüber den Schuldnern. Alles auf Null. Das heißt, alle 50 Jahre sollte im Volk Gottes die Schere zwischen Arm und Reich wieder zugemacht werden. Da könnt ihr euch vorstellen, da haben sich die meisten drüber gefreut, weil die meisten natürlich arm waren. Deshalb Jubeljahr. Gott legt den allergrößten Wert drauf, dass er sagt, so soll mit meinem Volk umgegangen werden. Alle 50 Jahre wird alles wieder auf Null gestellt, weil das Land, was ihr ja besitzt, gehört euch ja gar nicht. So heißt es am Ende dieses Kapitels 25. Ihr sollt mein Land nicht verkaufen, denn es ist mein Land, sagt Gott. Ihr seid nur Fremdlinge und Beisassen. Wir haben ja Bibelstunde momentan Josua-Buch. Wir haben gerade am Mittwoch gesprochen über die Verteilung des Landes. Gott schenkt ihnen das Land und er sagt zu seinem Volk, die jetzt rausgeführt hast aus Ägypten, aus der Knechtschaft, ich gebe euch jetzt meinen Kindern das Land, damit ihr alle davon leben sollt. Und jeder kriegt genau zugeteilt, wo er zu leben hat, damit für jeden genug ist. Und Gott kann es nicht leiden, der wusste schon vorher, wie Menschen sind, dass einige dann da sind, die sind ein bisschen cleverer, ein bisschen hintertriebener, ein bisschen bösartiger, die machen ihre Geschäfte und nehmen anderen dann das Land weg. Vielleicht nicht gezwungen, aber durch materielle Überlegenheit. Und da sagt Gott, genau weil ich weiß, dass das so kommen wird, machen wir alle 50 Jahre einen Neuanfang. Das Erlassjahr. Das Land gehört euch nicht. Es ist euch nur auf Zeit gegeben. Und auch die Menschen, die ihr versklavt, die sich in Schuldsklaverei gegeben haben. Das sind ja meine Leute, das ist mein Volk. Ich habe sie gerade aus der Sklaverei geholt, aus Ägypten, befreit mit großen Taten. Jetzt habe ich, ich spreche jetzt mal so ein bisschen platt in meinen Worten, wenn ich das ausdrücke, was Gott meinte, jetzt habe ich keine Lust, dass jetzt in meinem Land meine Leute da erneut in die Sklaverei kommen, weil es da finanziell irgendwie nicht stimmt. Deshalb alle 50 Jahre dieses Erlassjahr. Alle Sklaven mussten entlassen werden. Alles Land, was verpfändet worden war, musste wieder in den Besitz zurückgegeben werden, wie es ursprünglich war. So wie damals die Familien, als sie kamen, die Oberhäupter es bekamen, es muss alles zurückgegeben werden. Es wird alles wieder auf Null gesetzt. Und das rechnet Gott auch vor. Da wird genau gesagt, es gibt dann so eine proportionale Berechnung dessen, wie viel Wert kann man überhaupt für ein Grundstück nehmen. Wenn das Erlassjahr noch 48 Jahre weg ist, da konnte man das höher verschulden, als wenn es nur noch 2 Jahre weg war. Da war klar, dass der Gläubiger nicht so viel Geld vernehmen konnte mit den Dingen, oder beziehungsweise der Schuldner, der es verpfänden wollte. Aber es war klar, nach 50 Jahren musste alles wieder auf Null gesetzt werden. Weil Gott wollte, dass die Schafe seiner Weide alle genügend haben. Also wenn sie ein guter Hirte sind, Gott vergleicht sich ja mit einem Hirten, und Sie haben ein Grundstück mit, von was weiß ich jetzt, 100 Hektar und Sie haben 100 Schafe und sagen, jedes meiner Schafe kriegt einen Hektar, dann hat jedes genug zu essen und irgendwann sehen, das sind stärkere Schafe, die drängen so die meisten weg und zwei fressen dann auf 98 Hektar und der Rest, nicht die nächsten 98 auf 2 Hektar, das will der Hirte nicht, der würde die anderen wegtreiben. Genau das ist der Hintergrund hier. Der gute Hirte sorgt dafür, dass seine Schafe genug zu essen haben. Das ist der Hintergrund dieses Erlassjahres. Und nochmal deshalb Jubeljahr, Jobbel, nicht? Also als diese Posaune erklang, für die meisten Leute war das ein Jahr des Aufatmens. Unsere Sklaverei ist zu Ende. Wir sind nicht mehr mittellos. Wir sind nicht mehr verschuldet. Es ist ein Jahr des Neuanfangs. So die Anordnung des lebendigen Gottes zum Erlassjahr. Der zweite Punkt meiner Predigt, die materielle Herausforderung des Erlassjahres. Ich habe in der letzten Woche verschiedentlich mich mit diesem Thema beschäftigt. Also nicht nur, dass ich im Rahmen der Verteilung des Landes bei der Bibelstundeneinheit über Josua darüber nachgedacht hat. Ich habe in der Bibellese es an anderer Stelle gefunden und mir hat ein lieber Bruder zu Ostern ein Buch zum Thema Erlassjahr geschenkt. Und da habe ich darüber nachgedacht. Ich muss euch eins sagen, da ist in mir Widerstand hochgekommen. Ich sage das ganz ehrlich. So kann man doch keine Wirtschaftsordnung betreiben. Also ich freue mich für die Sklaven, die dann entlassen werden. Aber stell mir so vor, ja, wenn da Leute einfach leichtfertig Schulden gemacht haben, weil sie Dolce Vita gemacht haben, nicht aufgepasst haben und einer da vernünftig mit seinem Geld umgegangen ist, der hat ihm was geliehen. Jetzt ist auf einmal der Gekniffene halt. Ne? So kannst du doch keine Wirtschaftspolitik betreiben. Dass man sagt, alle 50 Jahre setzen wir alles wieder auf Null. Und da fangen wir alle wieder von vorne an. So geht das doch nicht. Und das sind jetzt nicht nur meine Gedanken. Ich habe ja betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich nicht viel Ahnung halt, aber so was so mit meinem Grund-Basic-Wissen bei mir rüberkommt, das wird bei euch vielleicht genauso sein, zu sagen, ja, so kann man doch nicht miteinander umgehen halt. Ne? So kann doch nicht Wirtschaft untereinander funktionieren. Und wisst ihr, so wie wir denken, haben damals in Israel auch alle gedacht. Nicht alle. Die kein Geld hatten, die sich verpfändet hatten, die versklavt waren, die fanden das gut. Aber die das nicht gut fanden, das waren die, die eben Land gekauft hatten. Die Sklaven übernommen hatten und dafür auch Geld bezahlt hatten. Und die sagten, so geht das doch jetzt nicht. Unsere Familie hat immer anständig gearbeitet, wir haben nicht gesoffen, wir haben nicht gehurt und deshalb haben wir eben so Kohle gebracht und die werden zu unseren Sklaven sind, ja, die haben sich doch selber in die Schuld reingebracht halt. Ne? Und so haben die damals gedacht und deshalb haben die das nicht gemacht. Das Erlassjahr ist im Land Israel nicht durchgeführt worden. Es steht klar als Anweisung hier, aber es ist nicht gemacht worden. Die haben auch damals gedacht, so geht das nicht, so funktioniert das nicht, so kann man nicht betriebswirtschaftlich arbeiten. So läuft ein Finanzsystem nicht und die haben es nicht getan. Gott sagt, wenn ihr das nicht tun werdet, genau in demselben Kapitel, wird Folgendes passieren. Oder ein Kapitel später, 3. Mose 26. Dann werde ich euch rausführen aus diesem Land. Dann werdet ihr das Land verlassen müssen und ihr müsst die Sabbate nachholen. Und das Land wird so lange wüst liegen, bis ihr als Strafe die Missetat abgearbeitet habt, weil ihr mein Recht verachtet habt. So steht es in 3. Mose 26 als Anordnung. Wenn ihr das nicht machen werdet, und so kommt es dann auch tatsächlich, 2. Chronik 36, als Israel deportiert wird und die sind 70 Jahre in der Gefangenschaft, dann heißt es dann, als dann wird das Land seine Sabbate nachholen, solange es wüst liegt und ihr in der Feinde Land seid, ja, dann wird das Land ruhen und seine Sabbate nachholen. Darum ist Israel ins Exil gegangen für 70 Jahre. Die haben in der Zeit, wo sie da waren, nicht die Sabbatjahre gehalten, wie sie sollten und auch nicht das Erlassjahr. Und als Strafe mussten sie ins Exil. Und dann sind sie wieder neu gestartet. Übrigens dann ganz interessant in Nehemia, als dann wieder losgeht. In Nehemia 10 sprechen die Leviten das Bußgebet und dann verpflichten sie sich dafür, forthin die Sabbatjahre und das Erlassjahr zu halten. So geht das ja nicht, haben danach auch wiederum viele Gedanken gemacht. Und auch nach dem Exil ist das dann nicht berücksichtigt worden. Die Propheten klagen das an, Amos, Micha, schon vor dem Exil halt nicht zu sagen, dass das eben nicht passiert ist und dass es diese wirtschaftliche Ungleichheit gibt. Und nochmal, wenn wir jetzt diesen Text lesen, dann sagen wir, das geht doch nicht. Ne? Also wir können doch nicht mit den Vorgaben der Bibel ein Wirtschaftssystem aufbauen. Haut nicht hin. Da gelten doch andere Gesetze. Die Gesetze des freien Marktes, wir reden heute nicht mehr über kommunistische Systeme, sondern die Gesetze des freien Marktes, das regelt doch so eine freie Marktwirtschaft. So wie es bei uns läuft. Wie läuft es denn eigentlich bei uns? Wenn wir die Gesamtwelt angucken, ist es derzeit so, 1,1% der Weltbevölkerung besitzt 45% des gesamten Weltvermögens. 1%, 45% des ganzen Vermögens. Aber 52,2% der Weltbevölkerung, also weit über die Hälfte, besitzen nur 1% allen Vermögens auf dieser Welt. Komplette Ungleichheit. Und Schulden? Oh, was haben wir Schulden in unserem Land? 1990 hatte die Bundesrepublik Deutschland noch 540 Milliarden Euro Schulden. Das waren 8.500 Euro pro Kopf, die wir hatten. Jetzt sind wir heute bei 2,5 Billionen angekommen. Jeder von uns, der hier sitzt, hat 30.000 Euro Schulden. Und es geht jeden Tag brutalst weiter halt, ne? Und das ist dann Zinseszins halt, ne? Das hat es ja geliehen. Es wird immer größer, immer mehr, immer mehr. Nochmal zum Thema, Gottesordnungen funktionieren nicht. Unsere Ordnungen, die laufen aber, was man dann sagt. Unsere Ordnungen laufen. Ich will noch was zum Zinseszins erzählen. Was unseren Schulden, der Staat hat Schulden. Deutschland muss dann so 3-4% Schulden für die Tilgung bezahlen, wenn man so Staatsanleihen aufnimmt. Was das bedeutet. Also ihr kennt vielleicht diese Geschichte mit dem Josefspfennig. Also wenn Josef, der Mann von der Maria, zur Geburt Jesu einen Euro angelegt hätte, auf dem Sparbuch in der Bank von Nazareth oder von Kapernaum, wenn es das gegeben hätte, wir reden jetzt theoretisch, und er hätte dann von seinem Bankberater eine Verzinsung von 2% bekommen. 2%. Kriegst du heute überall bei den Banken momentan halt 2% Verzinsung. Was das gemacht hätte? Nach einem Jahr hätte er auf seinem Sparbuch gehabt 1,02 Euro. Nach 2 Jahren 1,04 Euro. Das ist alles nicht so spektakulär. Nach 100 Jahren hätte er 7,24 €. Also das Sparbuch wäre nie abgeholt worden von seinen Nachfahren. Nach 100 Jahren 7,24 €, das ist ja nichts. Aber die sich ein bisschen mathematisch auskennen, irgendwann schlägt die E-Funktion, die Exponentialfunktion, das verdoppelt sich ja nicht zu. Nach 200 Jahren hat er 52 €, da machst du auch noch keine großen Sprünge mit. Nach 300 Jahren hast du 380 € und dann geht's los. Nach 700 Jahren hätte er schon 1 Million €, bei einer Verzinsung von 2% und lässt Zins und Zinseszins immer wieder stehen. Nach 1000 Jahren wären 400 Millionen € drauf. Nach 1500 Jahren, also zu Zeiten Luthers, wenn das stehen geblieben ist, 8 Billionen aus einem Euro. Und würde das dann bis heute stehen und du wärst ein Nachfahre von Josef gewesen und das wäre jetzt dein Sparbuch, dann hättest du sage und schreibe 158 Billiarden. Billiarden. Das ist ein Hundertfaches dessen, was das Bruttoinlandsprodukt unserer Bundesrepublik Deutschland ist, hättest du es aus einem Euro, wenn du es nur verzinst. Das ist das, wie Geld sich vermeintlich selbst vermehrt. Der Zins und Zinseszins. Nochmal, Gottes Ordnungen funktionieren nicht. Und dann weiß man auch, dass unsere Systeme nicht funktionieren können. Die müssen früher oder später alle kollabieren. Albert Einstein, der hat ein bisschen mehr mathematisch drauf gehabt als ich und der konnte so Dinge anders denken, der hat gesagt, der Zinseszins ist die größte Erfindung menschlichen Denkens. Die größte Erfindung menschlichen Denkens. Der Wahnwitz, als könnte sich Geld selber vermehren. Und aufgrund des Zinseszinses, was uns auch dann die Aktienberater, die Broker alles vormachen wollen, wirst du immer reicher. Aber das funktioniert nicht. Nochmal, wenn man es nur stehen lässt, sieht man, aus einem Euro würden in 2000 Jahren 158 Billiarden. Niemand könnte das bezahlen. Deshalb funktionieren diese Systeme nicht. Aber wir betreiben diese Systeme. Wir betreiben nicht die Systeme des lebendigen Gottes, was er uns sagt, zu sagen, hey, ihr müsst anders damit umgehen. Ihr müsst frühzeitig Schnitte setzen. Übrigens in diesem Kapitel 25 des Erlassjahres ist ein Zinsverbot erlassen in der Bibel. Sagt die Bibel ganz deutlich hier, in meinem Volk soll niemand von dem anderen Zinsen nehmen. Wenn er das macht, geht alles in die Binsen. Aber der Mensch ist ja viel schlauer. Nochmal, die größte Erfindung menschlichen Denkens, nicht göttlichen Denkens. Und da müssen wir wieder fragen, der uns versorgt, der alles gemacht hat, der auch so eine E-Funktion von schon vor Anbeginn der Zeiten hat, der sagt, macht das nicht. Das ist übrigens auch so ein Beweis für die Wahrheit der Bibel. Also wenn der Text hier 3. Mose 25 in der Wüste geschrieben, vor 3.500 Jahren, die hatten ja keine Ahnung, wie Weltfinanzsystem funktioniert. Aber wenn die Dinge da schon klar verboten sind, da weiß man, hey, da hat ein anderer die Hände im Spiel, das ist der Heilige Geist, der das sagt. Das ist eine materielle Herausforderung. Übrigens, am Ende der Bibel sagt die Schrift in der Offenbarung, am Ende der Zeiten wird der Fürst dieser Welt kommen, mit all den Plagen. Es werden dann die Reiter kommen. Und wenn das dritte Siegel gebrochen wird bei den Siegelgerichten, dann kommt das schwarze Pferd über diese Welt. Und das schwarze Pferd ist die Inflation. Es wird da beschrieben, wie alles unfassbar teuer wird, wie niemand mal was bezahlen kann. Das ist das, was der Teufel macht. Gottes Wirtschaftsordnung ist eine andere. Und das wird hier im Erlassjahr deutlich. Der sagt, für mein Volk habe ich einen anderen Plan. Aber das Volk hat sich nicht dran gehalten. Die hat das Heil anderswo gesucht, mit all den Ungerechtigkeiten, die daraus passieren, aber auch mit all dem Ungehorsam gegenüber dem lebendigen Gott. Und das ist die Anfrage auch an uns halt, ne? Wie gehen wir denn mit dem Materiellen um? Ist das wirklich wahr, dass alle gute Gabe von Gott kommt und wir seinen Geboten vertrauen dürfen? Oder ist dann doch so ein bisschen wirtschaftspolitische, menschliche Vernunft gefragt mit all den Verzinsungen, mit all den Ergebnissen, die man machen kann? Das ist die materielle Herausforderung des Erlassjahres. Und jetzt das Dritte, die geistliche Herausforderung des Erlassjahres. Ich sagte das eben schon. In der letzten Woche habe ich mich da sehr intensiv mit beschäftigt, mit diesem Thema. Einmal theologisch, weil ich es vortragen musste in der Bibelstunde, aber auch, weil ich mich dann entschieden habe, das natürlich in der Predigt zu bringen. Aber ich habe genau gemerkt, dieser Text spricht mich an. Ich weiß, dass ich es mir nicht so leicht machen kann, wie so manche oberflächliche Menschen sagen, das ist Alter Testament. Gilt für mich nicht, doch. In diesem Text steht ganz viel für mich drin. Natürlich auch für das Volk Israel damals, vor über 3000 Jahren, aber es steckt eine Menge für mich drin. Was mich geistlich herausfordert, das ist als erstens die Frage des Ruhens. Das ist noch vermeintlich das Geringste, aber auch was ganz Wichtiges. Hier wird gesagt, ihr müsst nicht nur einen Sabbat halten, alle 7 Tage absolute Ruhe. Ihr müsst auch das Sabbatjahr halten, alle 7 Jahre müsst ihr komplette Ruhe haben und alle 50 Jahre einmal in deinem Leben richtig komplette Auszeit. Und wir alle wissen, das längste Gebot der 10 Gebote ist was? Das ist das 4. Gebot des Sabbatsgebotes halt nicht. Sogar 2-mal unterschiedlich begründet. Viele Gebote sind ja gar nicht begründet halt nicht. Du sollst dich töten, du sollst dich Ehe brechen, wird nicht gesagt, warum wir das nicht machen sollten. Beim Sabbatgebot, beim Ruhegebot wird es einmal geschichtstheologisch und einmal schöpfungstheologisch begründet. Einmal sollen wir darüber nachdenken halt, dass wir in Ägypten gewesen sind und einmal sollen wir ruhen, weil eben Gott in der Schöpfung geruht hat. 2-mal eine unterschiedliche Begründung. So dicht ist das, weil ja die 10 Gebote 2-mal unterschiedlich überliefert werden, im 5. Buch Mose und einmal im 2. Buch Mose. Aber das macht es mal besonders deutlich zu wissen halt, ich muss ruhen. Das war die Anfrage an mich, zu sagen, wie ist es eigentlich mit meinem Ruheverhalten vor Gott, mit meinem Schabbatverhalten? Also als Pastor kannst du dich komplett beschäftigen. 24 Stunden am Tag und auch 7 Tage die Woche. Und alles, was du machst, ist richtig und gut. Das ist kein Thema. Und selbst wenn du es gemacht hast, ist immer noch nicht genug. Und da kannst du mehr und mehr und mehr. Und da habe ich nochmal neu geguckt, wie ist es mit deinem Ruhefallen? Jetzt keine Angst, ich will jetzt meine Arbeit nicht einschränken, dass er denkt, der Pastor will jetzt hier nur ankündigen, dass er nur noch Urlaub macht halt. Ne? Aber die Frage, wie viel Zeit nehme ich mir denn für meinen Schabbat, für das Nachdenken über Gott? Ja, ich lese natürlich jeden Tag in der Bibel. Ich habe Dinge halt und darf mich auch beruflich mit beschäftigen. Aber meine Anfrage, Herausforderung, wo sind die Zeiten, wo ich wirklich sage, hey, komplett für Gott, wie bei so einem Schabbat. Schabbatjahr und eben alle 50 Jahre Erlassjahr. Herausforderung an meins und vielleicht auch an dich mit all deiner Unruhe, mit all deiner Hektik, die du hast. Wie sieht es mit deiner Ruhe aus? Mit deinem Schabbat, deiner Sonntagsruhe, mit deinem Schabbatjahr, einer Sonntagszeit, einer Ruhezeit oder vielleicht auch mit deinem Erlassjahr. Das Zweite, wo mich dieser Text angesprochen hat, ging zum Thema Schuld erlassen. Also du sollst Schuld erlassen. Allerspätestens alle 50 Jahre sollte die Schuld, wenn du Leute hattest, die dir schuldig waren, dann Schuld erlassen. Jetzt bin ich keine Bank, ich habe Leuten kein Geld geliehen, aber Leute sind an mir schuldig geworden. Nicht finanziell, in anderer Weise. So wie ich auch an Menschen schuldig werde. Aber es gibt eine Menge Menschen in meinem Leben, die auch an mir schuldig geworden sind. In meiner Kindheit, in der Schule, im Studium, in meinem Amt. An mir sind Leute schuldig geworden. Manches kann ich genau benennen. Und manches ärgere ich mich auch. Aber da sagt Gott, Schuld erlassen. Für dich ist es nicht die Schuld, die in irgendeiner Form finanziell ist, sondern für dich ist es die Schuld, die andere an dir getan haben. Wir werden es gleich wieder beten, vergib uns unsere Schuld und dann werde ich es auch versprechen. Wie auch ich vergebe meinem Schuldigen. Und die Frage ist da, ist das nur ein Lippenbekenntnis oder habe ich das wirklich durchbuchstabiert? Geistliche Herausforderung des Erlassjahres. Ohne das geht es nicht, ohne Schuld erlassen. Und wie sieht es bei dir aus mit deinem Schuld erlassen? Wo ist denn da die Sache, die du schon seit Jahren und Jahrzehnten mit dir trägst? Weil deine leibliche Schwester, dein leiblicher Bruder, dein Vater, deine Mutter oder weil damals in der Schule oder weil am Arbeitsplatz dein Ehemann, dein Kind, ich weiß es nicht, was es ist. Schuld erlassen ist das, was Gott von uns fordert. Da bin ich geistlich herausgefordert und da seid ihr geistlich herausgefordert. Und da ist das vielleicht tiefste der geistlichen Herausforderung, das dritte, das ist das Verlassen auf die Zusage des Herrn mit seiner Versorgung. Das ist das Thema heute des Gottesdienstes, Gott versorgt dich. Das ist eine Herausforderung, zu sagen, ja, nach dem siebten Sabbatjahr, nach 49 Jahren, wo ihr im 49. Jahr nichts gemacht habt, nicht geerntet habt, nicht gesät habt, nichts eingebracht habt. Damals müsst ihr euch vorstellen, in dieser agrarischen Gesellschaft keine Supermärkte, keine sonst irgendwas, Gefrierschränke. Ein Jahr lang haben die nichts geerntet auf ihrem Feld. Nur was so im Wald gewachsen ist. Und dann nochmal ein Jahr. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Leute damals gedacht haben, das geht so nicht. Wir müssen anpflanzen, sonst reicht es im 51. Jahr nicht. Dann wird mein Kind nicht genug zu essen haben und die alte Oma, die ich auch noch mit betreue und all diese Dinge. Also ich muss schon mal was anpflanzen. Und nicht nur ich pflanze dann was ein, auch mein Nachbar pflanzt was an und der übernächste Nachbar und alle pflanzen an und irgendwann ignorierst du das alles. Gott hat es gesagt, schön und gut, aber ich kümmere mich dann doch lieber selber um meine Versorgung. Als zweite Lesung haben wir eben diesen Text gehört, Matthäus 26, 27. Da ruft Gott uns zu in der Bergpredigt, seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als ihr? Wer ist unter euch, der seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Das ist die Frage an dich mit deinem Sorgengerüst, das du heute Morgen auch mitgebracht hast über deine Zukunft. Gott sagt dir zu, ich versorge dich. Du brauchst dir keine Gedanken machen. Du bist mein geliebtes Kind, ich versorge dich. Ich bin für dich da. Du wirst nicht verhungern. Guck dir die Vögel an. Und wie denkst du? Denkst du wie das alte Israel? Das ist eine tolle Zusage von Gott. Das ist auch so nett von meinem lieben Gott. Aber ich kümmere mich da doch lieber selber weiter drum. Und dann geht die Sorgenmaschinerie weiter. Und der Widersacher sagt, super, wieder gewonnen. Weggebracht vom Wort Gottes, hingezogen zu seinen Sorgen. Das ist so einer seiner Lieblingsmaschen. Und dann noch ein bisschen über Geld gearbeitet und der hat uns sofort in seinen Fallstricken. Verlasse ich mich auf die Zusage des Herrn mit seiner Versorgung oder nicht? Und ich möchte es dir noch einmal heute Morgen zusagen. Dir und mir. Der Herr ist da. Ich kenne euer aller Sorgen nicht, ob sie finanziell, ob sie gesundheitlich, zwischenmenschlich sind, keine Ahnung. Aber der Herr versorgt dich. Du darfst, nein, du musst deine Sorgen loslassen halt. Nur wir sind herausgefordert, wie damals Israel. Wollen wir es annehmen oder doch so weitermachen wie bisher? Quasi Modogenity, habe ich gesagt, wie die neugeborenen Kindlein. Wir sind kleine Kindlein bei diesem lebendigen Gott. Daran erinnert uns dieser Sonntag halt und er versorgt uns. Und jetzt kommt der letzte Punkt dieser Predigt, die Erfüllung des Erlassjahres. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber beim Thema Erlassjahr denke ich nicht, wenn ich dieses Wort höre, Jubeljahr, Halleljahr, an diese Stelle aus 3. Mose 25, die Predigttext ist, sondern ich denke an eine andere Bibelstelle. Ich habe mir auch überlegt, ob ich die nicht vielleicht mitbringen sollte als Predigttext, habe mich aber bewusst für das Wort aus dem 3. Buch Mose entschieden, aber die Stelle, an die ich zuerst denke, die steht in Lukas 4. Denn als Jesus nach Nazareth kommt, geht er eines Tages in die Synagoge und man reicht ihm ein Buch. So heißt das, können Sie nachlesen, Lukas 4, 16 bis 21. Und dann liest er eine Stelle aus, Jesaja 61, und da geht es genau um dieses Erlassjahr, um dieses Gnadenjahr. Und als er diese Stelle gelesen hat, ich lese jetzt aus dem Bibeltext Lukas 4, da steht in Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, so sagt Jesus, weil er mich gesalbt hat, und jetzt kommt es, zu verkündigen das Evangelium den Armen, Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr, das Erlassjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden und sagte: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Israel hat nie das Erlassjahr gehalten, haben sie nicht durchgezogen. Und dann kommt Gott selber in diese Welt, zu verkündigen das Erlassjahr. Und jetzt setzt er das Erlassjahr durch. Nicht in dem Sinne, dass er irgendwelchen Landbesitz in Israel restituiert oder sowas halt. In einer viel größeren Weise wird in Jesus Christus das Erlassjahr deutlich. Er macht frei von der Schuld. Und nicht so ein bisschen Schuld in Euro, in Dollar oder Franken. Nein, er macht frei von der Schuld, die wir vor Gott haben, die viel größere Schuld ist. Das ist das Gnadenjahr des Herrn. Er macht frei von der Schuld. Er macht auch frei aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei, so wie damals die Sklaven entlassen werden mussten. Jetzt bist du wirklich aus der Knechtschaft entlassen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt hat. Das wird jetzt wahr. Wir sind entlassen aus der Knechtschaft des Geldes, aus der Knechtschaft unserer Süchte halt, ob es Alkohol, Drogen oder Sex ist, aus der Knechtschaft aller Ungerechtigkeit, die uns niederdrückt, ob in der Politik oder durch Mobbing, durch andere Menschen. Wir sind aus der Sklaverei entlassen. Da hat uns einer freigemacht in Jesus Christus, das ist das Gnadenjahr. Da ist einer vor allen Dingen, der uns freigemacht hat, so haben wir das in dem Predigtext ja gelesen, halt nicht, wenn die Sklaven freigelassen wurden, dann durften sie zurückkehren in ihr Haus, in ihre Heimat. Durch das Gnadenjahr Jesu Christi dürfen wir zurückkehren in die Heimat. In die Heimat, aus der wir vertrieben sind, über die Schuld, die wir haben, nämlich ins himmlische Jerusalem. Da mussten wir raus, weil wir in Erbsünde gefallen sind. Das haben wir verloren. Aber jetzt ist das Gnadenjahr des Herrn und wir dürfen zurück. Wenn wir das annehmen, haben wir Wohnstätte neu wieder im himmlischen Jerusalem. Es ist alles restituiert. Das ist das Gnadenjahr des Herrn. Hier ist das Erlassjahr erfüllt. Das ist das ganz Starke halt. Also es ist kein angestaubter Text in 3. Mose 25, sondern der macht uns nochmal deutlich, ganz groß halt nicht, was da passiert ist in Kreuz und Auferstehung. Da ist das Erlassjahr des Herrn, das Gnadenjahr des Herrn. Das kündigt unser Herr und Heiland hier ab, zu sagen halt, das verkündige ich euch. Dieses Wort ist heute vor euren Augen erfüllt. Und wisst ihr, was das Fantastische ist? Dieses Erlassjahr ist nicht nur alle 50 Jahre. Das ist jedes Jahr, jeden Tag, jeden Sonntag, jeden Tag der Woche, wann immer wir wollen, sind wir befreit. Das ist das Wunderbare. Weil das Erlassjahr in Erfüllung gegangen ist, in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Nicht nur einmal im Leben, wenn man so ein menschliches Leben auf 50 Jahre damals rechnete, sondern jeden Tag, jede Stunde, jede Minute ist Erlassjahr unseres Herrn. Wunderbar. Wisst ihr, ich habe euch zu Anfang der Predigt gefragt, wisst ihr, was das Wort jubeln bedeutet? Ihr habt da alle so ein bisschen gelangweilt geguckt, wisst ihr natürlich alle. Im Prinzip habt ihr oder hättet ihr nicht die richtige Antwort gegeben. Ihr hättet auch so wie gesagt, ja, bei Bayer Leverkusen die jubeln oder wie gesagt beim Abitur. Wisst ihr, was jubeln bedeutet? Jubeln bedeutet zu erkennen, was Christus Jesus für uns getan hat. Nicht über so ein paar irdische Dinge. Jubeln bedeutet zu verstehen, hallo, ich bin frei von Schuld, ich bin frei von Gefangenheit, ich bin frei, wieder heimzukehren ins himmlische Jerusalem. Wenn du das durch den Heiligen Geist begriffen hast, dass das Erlassjahr ist, da gibt es nur noch eins. Jubeln, Halleluja, 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 Erlassjahr. Das ist das Wunderbare halt. Das ist wirklich Jubeljahr. Und zwar nicht nur alle Jubeljahre, sondern wie gesagt, jeden Tag, jede Stunde halt, nicht? Weil es eben in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland, erfüllt ist. Möge unser Herr und Gott, Jesus Christus, der für uns das Erlassjahr erfüllt hat und uns geschenkt hat, diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen.